Zeit, wie ihr fahren werdet, aber immerhin in die Berge, ins Kleinwalzertal. Und wir haben uns damals, getroffen in Dinkelsbühl an einem Parkplatz, weil wir wollten auch in der Kolonne fahren. Und dann sind wir losgefahren. Und ich habe mir natürlich das coolste Auto ausgesucht. Ich bin bei meinem Freund, dem Martin, bin ich eingestiegen. Der hatte einen blauen Escort. Und der blaue Escort, der war, ich glaube, Baujahr 82, 83, war auf jeden Fall eine ziemlich alte Karre. Aber hat noch so einen Joke gehabt, vielleicht die Älteren wissen, was ich meine. Es war richtig toll, mit dem Fahrzeug zu fahren, war eine tolle Anlage drin. Wir haben die Musik aufgedreht und sind auf die A7 und sind runtergebrettert Richtung Berge. Vollgas, Musik voll aufgedreht, tolle Stimmung im Auto, richtig super. Und was ist passiert? So ungefähr kurz vor Kempten kam so weiß-gräulicher Rauch vorne aus der Motorhaube raus. Und dann plötzlich, das Auto hat nur noch geruckelt, wir sind gleich runtergefahren, Kempten, und dann hat der ganze Motor nur noch gequalmt und geraucht und wir saßen ganz betröppelt am Gehsteig und haben dem Auto zugeschaut, wie es vor sich hingeraucht hat. Es war komplett kaputt, Motorschaden. Tja, da standen wir. Das Auto hat nicht gehalten. Es ist nicht bis nach Kleinwalzertal gekommen. Wir hatten eine Panne. Wie das so weiterging, ist jetzt nicht so wichtig. Warum erzähle ich das heute Morgen? Ich habe mir heute Morgen gedacht gehabt, mit was kann ich den Glauben vergleichen? Können wir den Glauben mit einem Auto vergleichen, das vielleicht gut aufgetankt ist und eine weite Reise vor sich hat? Wird es ans Ziel kommen? Können wir den Glauben mit einem Auto vergleichen? Die Antwort ist nein. Wir können den Glauben nicht mit einem Auto vergleichen, weil ein Auto Schwächen hat. Ein Auto ist auf Leistung bezogen. Ein Auto hat viele Teile, die versagen können, die kaputt gehen können. Und der Glaube, er ist von Gott geschenkt, er ist von Gott gegeben. Und der Glaube an Christus ist ein stabiles Fundament. Wir können ihn nicht mit einem Fahrzeug vergleichen. Wir können ihn nicht mit einer Leistung vergleichen, die wir erbringen müssen, einem Weg, den wir zurücklegen. Und wenn wir zu schwach sind, dann kommen wir nicht ans Ziel. Dann hat der Glaube nicht gehalten. Was wäre das für ein Glaube? Also mit was kann man einen Glauben vergleichen? In der Vorbereitung habe ich mir gedacht, den Glauben, den könnte man eigentlich mit einem Diamanten vergleichen. Ein Diamant, wisst ihr alle, ein ganz wertvoller Stein. Ich habe mal geschaut, so ein Karat, das sind 0,2 Gramm. Die werden so zwischen 4.000 und 6.000 Euro wert sein. Es gibt natürlich noch bessere Qualitäten, die vielleicht wertvoller sind. Aber damit kann man einen Glauben vergleichen. Weil ein Diamant ist etwas Wertvolles. Ein Diamant ist ein hartes Material. Eines der härtesten natürlichen Stoffe, die bekannt sind. Ein Diamant, der hat schöne Brillanz, er reflektiert das Licht. Er hat eine hohe Dichte, eine hohe Wärmeleitfähigkeit. Ja, ein Diamant ist etwas ganz was Tolles. Ein hartes Gestein. Und wie kann man jetzt einen Diamanten, einen echten Diamanten, von einer Fälschung unterscheiden? Ich habe das mal gesehen, da gibt es so Leute, die haben dann so eine Lupe, schauen dann so, da sind Lufteinschlüsse drin und das und das. Aber wie können wir es feststellen, ist dieser Diamant ein Diamant oder ist es vielleicht nur ein günstiger Glasstein? Kann ja auch sein. Schaut ja fast gleich aus, behaupte ich jetzt mal. Nun, ich glaube, wir müssten da wahrscheinlich einen Test machen, einen Materialtest machen. Wir müssten das Material überprüfen, ob es die Eigenschaften eines Diamanten hat. Zum Beispiel könnten wir einen Härtetest machen. Wir könnten einen echten Diamanten, von dem wir wissen, dass es ein Diamant ist, neben diesen Stein legen und wir geben den gleichen Druck drauf. Und wenn er hält, wenn er den gleichen Druck aushält wie der echte Diamant, dann ist er auch ein Diamant. Wenn er zerbricht, dann ist es kein Diamant. Also einen Drucktest können wir machen. Wir können einen Beschlagtest machen. Wenn man auf einen Diamant pustet, habe ich mir sagen lassen, soll er viel schneller wieder klar werden wie anderes Material, weil er die Wärme schneller abführt. Also er hat gewisse Eigenschaften, wo man es rausfinden kann. Und die Frage heute an uns ist, an dich ganz persönlich ist, ja, wie kann ich feststellen, ob mein Glaube ein echter Glaube ist? Eine ganz provokante Frage. Eine Selbstprüfung sollen wir heute Morgen machen. Selbstprüfung, warum? Weil ich deinen Glauben nicht beurteilen kann. Ich kann nicht in dein Herz hineinschauen. Ich kann nicht deine Überzeugungen sehen. Ich kann nicht sehen, ob du dich an Christus klammerst oder nicht. Aber der Hebräerbrief, der ruft uns ganz klar zur Prüfung auf. Wir sollen prüfen. Und darum soll es heute Morgen gehen. Wir wollen heute Morgen im dritten Kapitel vom Hebräerbrief weitermachen. Und ich sage das immer wieder, wenn ich darauf eingehe, auf den Hebräerbrief. Der Hebräerbrief errichtet sich nicht explizit an eine Gemeinde, sondern er richtet sich an Hebräer, wie schon der Titel sagt, an Israeliten. Menschen aus dem erwählten Volk Gottes. Menschen, die im Alltag geprägt sind oder geprägt waren vom mosaischen Gesetz, von den Bestimmungen, von dem Tempel, von den täglichen Opfern, von den jüdischen Feiertagen und so weiter. Und wir finden, wenn wir den Text analysieren, finden wir drei verschiedene Gruppen von Hebräern dort drin. Einmal haben wir gläubige, wiedergeborene Menschen, Hebräer, die der Schreiber ja, stärken und festigen möchte. Er möchte sie im Glauben fester gründen, denn sie hatten eine radikale Wende vollzogen. Sie verließen sich ganz auf das Opfer Christi. Und sie haben den damals noch öffentlichen Brandopfern im Tempel den Rücken gekehrt. Ihr Glaube konnte in einer jüdischen Gesellschaft unmöglich verborgen bleiben. Und deswegen wurden sie von den Mitjuden abgelehnt, von den Volksgenossen ausgeschlossen. Und sie litten Angst und Bedrängnis. Die nächste Gruppe, um die sich der Hebräerbrief kümmert, sind erleuchtete Israeliten, erleuchtete Hebräer, die aber noch keine wirkliche Wiedergeburt erfahren haben. Und diese versucht der Schreiber zu überzeugen. Diese versucht er, zu Christus hinzuführen. Sie waren vom Verstand her, vom Intellekt her waren sie ergriffen und auch erleuchtet, doch waren sie noch nicht völlig durchgedrungen. Und sie drohten, ihre Zuversicht über Bord zu werfen. Sie drohten, dahin zu gehen, wieder zu den Opfern zurückzukehren, ihr Heil wieder im Tempel zu suchen, die Tieropfer wieder als die wahren Opfer zu akzeptieren, was dem Evangelium radikal entgegensteht. Und die dritte Gruppe, an die sich der Hebräerbrief wendet, das sind ungläubige Hebräer, die an der Richtigkeit des Evangeliums zweifelten. Er versucht, die ungläubigen Zweifler vom Evangelium zu überzeugen. Sie waren nicht von der Wahrheit des Evangeliums völlig überzeugt, waren aber zwischen der neuen Botschaft des Evangeliums der Gnade und dem jüdischen Gesetz mit den Opfern hin und her gerissen. Und die Empfänger, sie mussten prüfen. Sie mussten sich die Frage stellen, wo stehe ich im Glauben? Traue ich auf Jesus, auf sein Opfer? Finde ich dort Frieden drin, Vergebung meiner Sünden drin, in seinem Blut? Oder traue ich weiter auf die Tieropfer im Tempel, die doch Christus vorgeschattet waren? Und bevor wir den Text lesen, sehen wir, wie der Hebräerbrief, möchte ich ganz kurz noch kurz darauf eingehen. Im Kapitel 1 schreibt der Hebräerbriefschreiber, wir wissen nicht genau, wer es ist, Paulus oder wer es auch war, ist auch nicht so wichtig, aber er tut den Hebräern, er stellt ihnen den Namen Jesu vor Augen. Jesu Name ist über allem. Dann zum Ende des ersten Kapitels und das zweite hindurch, Jesus Christus ist besser, er ist größer als die Engel. Und jetzt im dritten Kapitel geht er darauf ein, Jesus Christus, er ist größer als Mose. Und wir beginnen, ich lese uns den Text kurz vor, Hebräerbrief, Kapitel 3, wie gesagt, ab Vers 1. Dürfen gerne aufschlagen, wer eine Bibel dabei hat. Da heißt es, daher, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, Betrachtet den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses, Christus Jesus, welcher dem treu ist, der ihn eingesetzt hat. Wie es auch Mose war in seinem ganzen Haus. Denn dieser ist größerer Ehre wertgeachtet worden als Mose. Wie ja doch der, welcher ein Haus gebaut hat, mehr Ehre hat als das Haus selbst. Denn jedes Haus wird von jemandem gebaut, der über alles gebaut hat, ist Gott. Auch Mose ist treu gewesen als Diener in seinem ganzen Haus, zum Zeugnis dessen, was verkündet werden sollte. Christus aber als der Sohn über sein eigenes Haus, und sein Haus sind wir, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Darum, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung, am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten. Sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach, immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre. Und sie haben meine Wege nicht erkannt, sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Solange gesagt wird heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht wie in der Auflehnung. Denn einige lehnten sich auf, als sie es hörten, aber nicht alle, die durch Mose aus Ägypten ausgezogen waren. Und wen war er aber 40 Jahre lang zornig? Waren es nicht die, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welchen schwor er aber, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die sich weigerten zu glauben? Und wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten, wegen des Unglaubens. Soweit der Text. Ich möchte den Text so einteilen, dass ich sage, den ersten Vers bis zum sechsten Vers möchte ich die Argumente noch mal etwas mehr vertiefen, dass Christus größer ist als Mose. Und dann im zweiten Teil, die Verse 7 bis 19, möchte ich auf diese Warnung, diese eindringliche Warnung vor den Unglauben eingehen. Wir haben gelesen, dass der Hebräerbriefschreiber die Brüder aufruft, Christus zu betrachten, den Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses. Ja, sie müssen ihn anschauen. Sie müssen ihn anschauen und sie müssen Christus bewerten. Sie müssen prüfen. Und auch diese Prüfung, wie schon gesagt, sie steht heute Morgen für jeden Einzelnen von uns im Raum. Wir müssen Christus anschauen und müssen prüfen. Ist Christus das für mich, was die Bibel sagt? Oder habe ich mir einen selbstgebastelten Glauben zusammengestrickt? Heutzutage sagen ja viele, merke ich am Büchertisch, ja, wir sind hier, sage ich den Leuten, um über den christlichen Glauben sie zu informieren. Ja, es ist wichtig, dass man an Jesus Christus glaubt. Und die meisten Leute sagen dann zu mir, ja, ich bin auch ein Christ, ich glaube auch. Das ist weit verbreitet. Aber ist wirklich jeder, der sagt, ja, ich bin auch ein Christ, auch wirklich ein Christ? Ist es damit getan, dass ich einfach sage, ich gehöre auch dazu? Nein. Wir müssen unsere ganze Hoffnung auf Jesus Christus setzen. Wir müssen von ganzem Herzen uns ihm zuwenden und ihm vertrauen. Wir brauchen echten Glauben. Wir brauchen keine alte Karre, die den Weg nicht schafft. Wir brauchen echten Glauben. Und jetzt stellt der Hebräerbriefschreiber auf der einen Seite, stellt er ihnen Mose als den treuen Diener vor und auf der anderen Seite Christus, der Sohn. Christus, der Sohn des Hauses. Und ja, Mose, er hat ja so viel getan für das Volk. Mose, er war doch der Befreier, der von Gott Gesandte. Und im zweiten Buch Mose finden wir im Kapitel 3, Vers 10 diesen Auftrag, den Mose bekommen hat. Ich lese uns das schnell vor, da sagte er zu ihm: So geh nun hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Also er war dieser Gesandte Befreier. Und er ging treu hin. Er ging treu hin zum Pharao und er hat diesen Dienst getan. Er war aber auch ein Bundesvermittler zwischen Israel und Gott. Das finden wir im 2. Mose Kapitel 24, Vers 8. Da wird uns beschrieben: Da nahm Mose das Blut, sprengte es auf das Volk und sprach: Seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat. Als Diener vermittelte Mose dem Volk Israel den alttestamentlichen Bund am Sinai. Als Diener erhielt Mose auch das Gesetz und er verlas es vor dem Volk und gab es dem Volk. Das Gesetz, der heilige Wille Gottes. Und als Diener bekam Mose die Aufgabe, die Stiftshütte nach den Vorgaben Gottes zu bauen. Aber wir wissen, dieser alte Bund, er war nicht vollkommen. Es gab ein kleines Problem. Das böse, sündige Ich des Menschen, das böse Herz, das ungläubige Herz, es wurde nicht erneuert. Der ganze Gottesdienst, er blieb nur äußerlich. Ja, man hat die Gesetze gehabt, aber man hat gegen die Gesetze verstoßen. Keiner konnte sie halten. Und weil man verstoßen hatte, musste man wieder Tieropfer darbringen. Und so beständig opfern, weil immer wieder Sünde geschah. Aber auch diese Tiere, sie konnten ja die Sünde nicht wegnehmen. Auch sie waren auch nur ein Vorschatten auf das wahre Opfer, das einmal kommen wird. Und so blieb das Problem der Sünde im Menschen, es blieb bestehen. Der alte Bund, er veränderte das Volk nicht, er veränderte die Herzen nicht. Und so fielen sie immer wieder von Gott ab. Aber dann kam Christus. Dann kam Christus. Und Jesus Christus, er ist der größere Befreier. Und wir lesen auch im Vers 1, Christus, welcher dem, also im Hebräerbrief wieder, Kapitel 3, Vers 1, Christus, Jesus, welcher dem treu ist, der ihn eingesetzt hat. Lukas 10, Vers 19 gibt es diesen wunderbaren Vers, da heißt es, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Ist das nicht ein großer Befreier? Er ist nicht nur für sein Volk gekommen, er ist für uns gekommen. Er ist für jeden gekommen, um ihn zu suchen und zu erretten, der verloren ist. Und Jesus, er ist auch der Stifter eines neuen Bundes. Denn sagt er nicht im Lukas 22, als er mit den Jüngern den Kelch teilte, sagt er: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Als Sohn stiftete Jesus Christus den ewigen neuen Bund, nicht durch Tierblut, sondern durch sein eigenes Blut. Und ohne Blut, ohne sein Blut, kein Bund. Ohne sein ewiges Leben, kein ewiger Bund. Und Jesus, er baute keine sichtbare Stiftshütte, er baute auch keinen Tempel. Aber er wurde selbst zum Tempel durch die Hingabe seines Leibes. Wir kennen die Stelle, wo er den Juden sagt, dass er den Tempel, wenn sie den Tempel abbrechen würden, er ihn in 3 Tagen wieder aufrichten würde. Jesus, er erfüllte durch seinen Tod die Forderungen des Gesetzes. und noch viel mehr. Er schrieb seine Gebote in die Herzen der Seinen, in die Herzen der Glaubenden. Ist das nicht wunderbar? Was vorher auf steinernen Tafeln war, ist nun in die Herzen geschrieben. Vorher war es ein unmöglicher, ein äußerlicher Gottesdienst und jetzt ist es ein innerlicher, einer, der vom Herzen her kommt, einer, der aus einem neuen Leben herauskommt. Der Sohn, er ist nicht nur der Mittler des Bundes, sondern er ist der wesentliche Teil des neuen Bundes. Er ist der Befreier. Er hat uns, die wir versklavt waren in der Sünde, hat er uns losgekauft durch sein Blut. Er ist der Mittler. Er ist in den Riss zwischen uns und Gott eingetreten. Und er ist das eine wahrhaftige Opfer für die Sünde der Welt. Sein Blut, es sühnt alle unsere Sünden, die vergangenen, die gegenwärtigen und auch die zukünftigen. Er ist der Priester. Er kümmert sich um die Verfehlungen der Seinen. Und er reinigt uns von dem Schmutz unseres täglichen Lebens. Und er ist der Tempel. In ihm, in Christus, kommen wir zum Vater und beten an. In ihm, in Christus, haben wir Zugang zum Allerheiligsten. Der treue Dienst Moses, er führte das Gesetz ein und auch die Verurteilung dadurch. Und das ist wichtig. Aber der Dienst Jesu Christi, er rettet vor der Verurteilung der Sünde und stellt die Beziehung zwischen uns und dem himmlischen Vater wieder her. Und das macht das viel größer, viel herrlicher, viel wunderbarer. Und die Hebräer, sie mussten das anerkennen, dass Christus der Sohn des Hauses ist, dass Christus Gott selbst ist. Sie sollten ihn betrachten und mussten dann ihre ganze Zuversicht auf ihn allein ausrichten. Nur er kann uns retten. Nur er ist der wahre Geber, nur er ist der Stifter des wahren Bundes, der Held. Vorher waren sie mit einem alten Auto unterwegs. Sie mussten es selber leisten. Sie selber waren die alte Karre und mussten die Gesetze halten, die Gebote, mussten alles befolgen. Und wenn sie alles genau so machen und einhalten, dann kämen sie ans Ziel. Aber das Fahrzeug hat nicht gehalten. Es ist liegen geblieben auf der Strecke. Sie sind nicht ans Ziel gekommen. Jetzt gibt es aber Christus, den Sohn Gottes. Und er hat gehalten, was er versprochen hat. Er ist der Auferstandene. Und das versucht der Hebräerbriefschreiber ganz klar herauszustellen. Ja, er sagt dann im Vers 6, Christus aber als der Sohn über sein eigenes Haus und sein Haus sind wir, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Er fordert sie auf. Er fragt sie, gehörst du zu diesem Haus? Gehörst du zum Haus Christi? Gehörst du zu Jesus? Ist dein Glaube echt? Und wenn ja, dann hast du diese Zuversicht. Dann hast du das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende. Das Festhalten, es ist keine Leistung, sondern es geht aus dem Glauben hervor, den uns Christus geschenkt hat. Und er hält bis zum Ende durch, weil der Glaube echt ist, weil es ein echter Diamant ist, hält er der Prüfung stand. Und jetzt standen sie vor der Frage, Mose oder Christus, alter Bund oder neuer Bund, Tieropfer oder das Opfer von Golgatha. Und dann warnt er sie eindeutig. Er warnt sie und er geht da auf ein Ereignis ein, was aus dem zweiten Buch Mose Kapitel 17 ist. Und er beschreibt dann eine Situation, dass das Volk Israel durchlebt hat in der Wüste,
bei Massa Meriva. Da heißt es dann im Vers 7, darum, wie der Heilige Geist spricht heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung, am Tag der Versuchung in der Wüste. Was war in der Auflehnung? Was ist damit gemeint? Was ist dieser Tag der Versuchung? In Massa und Meriva, dort wurde das Volk geprüft. Wer war aber dort? Was war da? Was ist da geschehen? Nun, das Volk Israel, als es aus Ägypten herausgeführt hat, war es kurze Zeit später in der Wüste. Und sie hatten kein Wasser. Und weil sie kein Wasser hatten, wurde ihr Glaube geprüft. Sie sollten doch Glauben haben, denn Gott hatte sie doch aus Ägypten herausgeführt. Es waren doch Menschen, die die Botschaft der Befreiung von Mose gehört haben. Ja, sie haben es mit ihren eigenen Ohren gehört. Und auch sahen sie die 10 gewaltigen Plagen, wie Gott die Ägypter schlug. Sie sahen es mit den eigenen Augen. Sie rochen sogar den Gestank des Nils, als dessen Wasser zu Blut wurde. Und als das Unmögliche möglich wurde und der Pharao sie ziehen ließ, da bekamen sie sogar noch Beute in die Hand von den Ägyptern, Gold, Schmuck. Und sie gingen mit reicher Beute, sie fühlten diese Beute in ihren Händen, gingen sie aus Ägypten heraus. Und kurze Zeit später teilte der Herr, der Gott, ihr Befreier, sogar ein ganzes Meer in 2 Teile, um sie hindurchzuführen. Und sie gingen trockenen Fußes einfach hindurch und entkamen dem wütenden Pharao. Ja, noch viel mehr. Gott vernichtete diesen Despoten vor ihren Augen und das ganze ägyptische Heer. Sie kamen alle in den Fluten um. Und dann später, kurze Zeit später, hatten sie ja an der Quelle Mara nur bitteres Wasser. Sie hatten Hunger, sie hatten Durst. Und da machte Gott dieses bittere Wasser süß, sodass sie es trinken konnten. Und sie schmeckten doch diese wunderbare Güte Gottes. Also sie haben mit allen 5 Sinnen, haben sie Gottes große Macht erfahren. Sie haben gehört, sie haben gesehen, ich behaupte, sie haben gerochen, sie haben gefühlt, ja, und sie haben sogar geschmeckt. Eine wunderbare Errettung. Gott hat sie in all dieser Zeit niemals im Stich gelassen. Er war die ganze Zeit bei ihnen. Er hat sie behütet, bewahrt und ihn durchgebracht. Bis zu diesem Tag, dort in der Wüste, diesen Tag in der Wüste Sin, an diesem Ort, der Massa heißt, Meriva heißt, wo sie Durst hatten. Und es war kein Wasser zu sehen. Der Text im Hebräerbrief, er zitiert Psalm 95. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht, wie in der Auflehnung am Tag der Versuchung in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten, sie prüften mich und sahen meine Werke 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über jenes Geschlecht und sprach, immer gehen sie in ihrem Herzen in die Irre und sie haben meine Wege nicht erkannt, sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht in meine Ruhe eingehen. Nun, was hat ihnen denn gefehlt? Ja, sie hatten kein Wasser. Aber wie gingen sie mit diesem Mangel um? Es ist ja nicht schlimm, Durst zu haben, oder? Aber wie gehe ich jetzt mit diesem Mangel, mit diesem Engpass um? Nun, anstatt Gott zu vertrauen, anstatt zu sagen, Herr, bis hierher hast du mich geleitet und du wirst mich auch weiter leiten und begleiten und versorgen, anstatt das zu sagen, waren sie ungläubig. Sie murrten gegen Mose. Sie machten Mose Vorwürfe. Sie bedrohten Mose. Ja, sie zeigten in ihrem ganzen Verhalten, dass sie Gott nicht kannten. Am Tag der Versuchung, als sie für kurze Zeit kein Wasser hatten, da versuchten sie Gott. Wenn es Gott gibt, dann gib uns Wasser. Sie versuchten Sie erbitterten Gott selbst, indem sie sagten, Gott ist nicht hier, weil wir kein Wasser haben. Alles, was Gott vorher getan hatte, alle Wunder, alle großen Zeichen, all die Güte, all das Gute, es war angesichts des Wassermangels bedeutungslos. Und sie hörten nicht auf die Stimme Gottes. Ihr Herz war in Sünde verstockt. Sie lehnten sich gegen Gott auf. Sie glaubten nicht, dass Gott überhaupt da war. Sie glaubten nicht, dass Gott ihr Versorger war, ihre Rettung war aus dieser Situation. In Meriva, in Massa, dort in der Wüste, dort in der Bedrängnis, zeigte sich etwas. Da zeigte sich ein gravierender Mangel, etwas, was in ihnen nicht passte. Dort in der Wüste, bei dieser Glaubensprüfung, zeigte sich, dass sie, oder ich drücke es andersrum aus, es zeigte sich nicht, dass sie nur einen kleinen Glauben gehabt hätten, ja, einen kleinen Diamanten, sondern es zeigte, dass sie gar keinen Glauben hatten. Sie waren noch in ihrer alten Karre unterwegs. Sie hatten ein ungläubiges, ein halsstarriges Herz. Ein Herz, vor dessen, ja, wo sich Gott, schreibt er weiter, ekelte. Eine Generation, die keine Ruhe in Gott, in dem, was er getan hat, fand. Am Tag der Versuchung zeigte sich, wer sie waren. Sie waren von ganzem Herzen böse und ungläubig. Was können jetzt wir aus diesem Wort lernen? Nur weil der Hebräerbrief an Hebräer gerichtet ist, hat er uns doch etwas zu sagen. Wir kennen ja die Verheißung aus dem 2. Timotheus, Kapitel 3, wo es heißt, dass alle Schrift, die von Gott eingegeben ist, nützlich zur Belehrung, zur Überführung und zur Zurechtweisung und so weiter ist. Nun, wir finden hier in diesem Vers 6 eine Abgrenzung. Da heißt es nämlich, sein Haus sind wir, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende festhalten. Und dann im Vers 12 warnt er sie, da sagt er, habt Acht, dass nicht unter euch ein ungläubiges Herz sei. Vers 14 sagt er dann, denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Nun, die Hebräer, sie mussten den alten Bund verlassen, ihre Zuversicht ganz auf Jesus Christus ausrichten. Sie mussten akzeptieren, dass der neue Bund in Jesus Christus größer, besser ist als der alte Bund. Und sie mussten dem alten Bund den Rücken kehren. Entscheidend war für sie, wer ist Jesus für mich? Und auch heute Morgen ist es entscheidend für dich. Stell dir die Frage, wer ist Jesus Christus für dich? Und es gab damals wie heute die Leute, die nur Mitläufer waren. Leute, die das Evangelium gehört haben, wo der Geist Gottes zu ihren Herzen gesprochen hat und schon oft gesprochen hat. Sie wissen alles von der Bibel. Sie haben gesehen, wie die Kraft des Evangeliums Menschen verändert. Manche sind sogar hier, ich würde sogar sagen sehr viele, in gläubigen Elternhäusern aufgewachsen, haben die Kinderstunde, die Jungschar besucht. Sie kennen alle biblischen Geschichten. Später vielleicht sogar die Jugend. Und viele, ja, sie leben äußerlich nach Gottes Willen. Sie haben einen frommen Lebensstil. Sie haben ihre Gesetze, ihre Regeln. Aber die Frage heute Morgen an dich ist, ist der Wille Gottes in dein Herz geschrieben oder hast du eine steinerne Tafel dabei? Ist alles nur oberflächlich und unverbindlich? Bleibt es bei reinem Kopfwissen? Hast du Vergebung deiner Sünden? Oder denkst du vielleicht, ja, Gott wird schon mit meiner Leistung irgendwie zufrieden sein. Das wird dann schon irgendwo reichen, wenn es dann soweit ist. Ich komme schon irgendwie mit dem alten Kahn ans Ziel und wenn ich ihn selber noch über die Ziellinie schieben muss. Kommst du in die Gemeinde äußerlich alles wunderbar? Die Klamotten sitzen perfekt. Aber wie schaut es in dir aus? Hast du in Christus ein neues Leben? Oder ist dein Lebenshorizont auf das Diesseitige ausgerichtet? Auf dein Auto, deine Arbeit, Familie und so weiter? Bist du darauf beschränkt? Hast du Gewissheit? Hast du Zuversicht, dass du bei Christus bist, jetzt schon in seiner Hand für alle Ewigkeit? Ruhst du in dem, was Jesus Christus getan hat am Kreuz? Reicht dir das? Der Vers 12, er steht und er gilt auch für uns. Habt Acht, ihr Brüder, dass nicht in einem von euch ein böses, ungläubiges Herz sei, das im Begriff ist, von dem lebendigen Gott abzufallen. Ich frage dich heute Morgen persönlich, was geschieht mit dir am Tag deiner Versuchung, wenn du in der Wüste bist, wenn dein Glaube geprüft wird, wenn die Versuchung kommt, vielleicht eine Diagnose vom Arzt, wenn es in deinem Leben schwierig und eng wird, wird es halten? Glaubst du dann, dass der Heiland auch in der tiefsten Wüste bei dir ist? Wenn nur noch allein sein Wort, allein seine Aussage übrig bleibt, an die du dich festklammern kannst, kannst du dich daran festklammern? Kannst du? Hast du den Glauben dazu? Wenn der Feind in deinem Herzen die Anfechtung sät, wenn der Satan dir die Frage stellt, stimmt das überhaupt mit Jesus? Gehöre ich überhaupt zum Haus Christi? Wenn in den dunklen Tagen, ja, du dir die Frage stellst, woran mache ich meine Errettung fest? Was wird die Antwort sein? Weil ich an Jesus Christus, oder wie habe ich es oft geschrieben, weil ich an Christus, an dem, was er für mich getan hat, glaube? Oder ist die Antwort eine andere? Sagst du vielleicht, ja, ich mache meine Errettung daran fest, weil ich Buße getan habe? Mein lieber Freund, du täuschst dich, denn dann wird die nächste Frage sein, hast du auch genug bereut? Hast du genug Buße getan? Machst du deine Errettung vielleicht daran fest, dass du sagst, ich habe gebetet, da und da, zu der Uhrzeit? Mein Freund, dann lass dir auch die Frage gefallen heute Morgen. Hast du dann auch genug gebetet? Hast du alles einzeln gesagt? Oder bleibt noch etwas übrig, was dich verurteilen kann? Vielleicht sagst du, ich mache meine Errettung daran fest, weil ich es weiß. Nun, du kannst dich doch auch täuschen. Haben wir uns nicht alle schon mal getäuscht? Ohne Glauben, meine Freunde, meine lieben Geschwister, ohne Glauben, ohne wirklich echten Glauben wird es niemals reichen. Du kommst nicht ans Ziel. Du wirst es versäumen. Denn Christus allein, der Glaube allein an Christus, er bringt mich ans Ziel, das, was er getan hat. Wenn du in der Wüste bist, was wird deine Antwort sein? Ich kann dir die Antwort nicht vorsagen, ich kann sie dir nicht geben. Du musst sie dir selber beantworten heute Morgen. Ich kürze ab. Wahrhaft gläubig ist nur der, der bleibt. Und nur der kann die Werke des Glaubens tun. Nur der kann am Tag der Versuchung bestehen, weil er durch Christus lebendig wurde. Die Hebräer, sie mussten sich dieser Prüfung stellen. Sie mussten entscheiden, ist Christus der Sohn Gottes, der wahre Gott, oder vertraue ich weiter auf Mose? Auf die Gebote, auf das Halten, auf das eigene Tun. Johannes 3, Vers 18 sagt, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Israel wurde gerettet aus Ägypten. Gott hat sie dort herausgeführt. Er hat sie ins verheißene Land gebracht. Und Jesus Christus, er hat uns gerettet von diesem gegenwärtigen Zeitlauf, heißt es. In Galater 1, Vers 4 heißt es über Jesus, der sich selbst für unsere Sünden gegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Ehre gebührt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Vielleicht ist an diesem Morgen heute dein Heute. Vielleicht spricht der Geist heute auch zu deinem Herzen. Wie es der Hebräerbrief schreibt im Vers 7, wie der Heilige Geist spricht. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Ich würde es mir wünschen. Ich würde mir es wünschen, dass wir uns alle selber mal überprüfen. Denn wenn du ein halber Christ bist, dann bist du ein verlorener Christ. Sei ein ganzer Gläubiger. Sei einer, der mit ganzer Gewissheit sagen kann, meine einzige Hoffnung, meine einzige Zuversicht ist Jesus Christus. Und dann, mein lieber Freund, dann kann ich dir zusagen, dann kann dich nichts mehr scheiden von ihm. Nicht einmal der Tag der Versuchung. Denn dann ist dein Glaube ein echter Glaube. Dann ist dieser Diamant ein echter Diamant und er wird den Drucktest bestehen. Zur Ehre Gottes und zur Ehre des Vaters, der ihn gesandt hat. Amen.